in Zusammenhang mit dem Königewerk. Jetzt kommen wir zu Kitchen. Und da ist es so, das sind die Seiten 23, da habe ich praktisch die Chronologie von seinem Buch. Bei mir ist es die englische Version von Seiten 30 bis 32 übersetzt und dann hier raufgetan. Und was man sehen kann, ist, dass er anfängt mit 931-30 vor Christus. Das sind immer zwei Zahlen über eine gewisse Strecke, weil man mit den Infos, den wir haben, nicht genau weiß, ob das im 931 anfing oder ob es 930 anfing. Da ist also eine Unsicherheitsrate von einem Jahr Unterschied mit den Daten, die wir haben. Später wird das teilweise so, dass die zwei dann nur eins sind, dass es klarer ist, dass es das und das bestimmte Jahr war. Aber er macht das so, um korrekt zu bleiben. Das sind die zwei Möglichkeiten und die gibt er durch die Bank an. Und in Juda hat ja Rehabiam regiert, der Sohn Salomos. Und dann hat man das ja, die fettgedruckten Zahlen, das sind praktisch immer wieder Sachen, wo man Parallelen hat oder wo man etwas sagen kann aus der Umwelt, was interessant ist. Und dadurch kann man dann auch das, was in der Bibel ist, illustrieren. Und in dem Fall ist dieser Zeitpunkt, um den es hier geht, ist in 1. Könige 14, 21. Ich lese das mal vor, was da passiert. 1. Könige 14, 21. Und Rehabiam, der Sohn Salomos, wurde König in Juda. 41 Jahre alt war Rehabiam, als er König wurde. Und er regierte 17 Jahre zu Jerusalem in der Stadt, die der Herr erwählt hatte, aus allen Stämmen Israels, dass er seinen Namen dorthin stellte. Seine Mutter hieß Naama, eine Ammoniterin. Und wird gesagt, er tat, was dem Herrn missfiel. Das ist ja, jeder König würde ja so grundsätzlich grob eingeschätzt, er tat, was dem Herrn gefiel oder er tat, was dem Herrn missfiel. Also das eine ist ein Plus, das andere ist ein Minus. Und sie reizten ihn mehr, als alles ihn reizte, was ihre Väter getan hatten mit ihren Sünden, die sie taten. Und dann wird es ausgeführt, Vers 25. Aber im fünften Jahr des Königs Rehabiam zog Shishak, der König von Ägypten, herauf gegen Jerusalem und nahm die Schätze aus dem Hause des Herrn und aus dem Hause des Königs, alles, was zu nehmen war, und nahm alle goldenen Schilde, die Salomo hatte machen lassen. An ihrer Stadt ließ der König Rehabiam bronzene Schilde machen und gab sie in die Hand der Obersten der Leibwache, die das Tor hüteten am Hause des Königs. Und so oft der König in das Haus des Herrn ging, trug die Leibwache die Schilde und brachte sie wieder in die Wachstube zurück. Das ist so ein bisschen lustig, ja. Der Rehabiam ist jetzt Sohn Salomos, seine Mutter hieß Naama, eine Ammoniterin. Und ich habe bei den Infos, die ich gegeben habe, auf den Seiten, habe ich ja eine Liste, wo solche Sachen markiert werden. Das ist auf Seite 20. Salomo und Naama sind Vater und Mutter und die Naama ist eine Ammoniterin. Und dann geht das so weiter. Das war die Königin Mutter, das war eine Art von Amt. Das war ein Beispiel im Buch der Könige, auch in Israel, wo eine Frau eine hohe Position haben konnte, also die Königin Mutter. Ja? Das heißt, und die konnte auch abgesetzt werden. Also es passiert dann mal, dass einer seine Mutter absetzt. Und dann verliert sie ihren Status. Er setzt sie natürlich als Mutter ab, die bleibt ja seine Mutter, aber die verliert praktisch diese Rolle des Einflusses dann. Und man merkt, dass normalerweise hatten, wenn ein König mehrere Frauen hatte, und das war öfters der Fall, das war bei David so, bei Salomo so, der hatte allerdings sehr, sehr viele Frauen, bei anderen, war es aber immer noch so, dass normalerweise die diversen Frauen irgendwie auch Zugang haben konnten zum König. Und am Anfang des Königewerkes merkt man, dass Bathseba, die Mutter von Salomo, praktisch eine entscheidende Rolle spielt, dass die bei dem Kampf um die Nachfolge des Königs, dass Salomo gewinnt. Der David war schon so schwach, der war schon so krank und schwach, dass er selber nicht mehr warm bleiben konnte in seinem Körper. Und der kriegte praktisch eine Wärmeflasche in Form von einer Frau, die er dann geheiratet hat, die sich um ihn kümmerte. Und es ist so ein bisschen interessant, das zu lesen. Also er war so schon so schwach, der zeichnete sich ab, irgendwann stirbt er. Und er hat noch keinen eingesetzt. Und dann versuchte ein Sohn, das an sich zu reißen. Und das endete dann aber damit, dass ein Prophet dann Nathan Bathseba benutzt und dass Nathan und Bathseba veranlassen, dass David endlich aufwacht und dass er noch schnell den Salomo einsetzt, damit nicht die anderen auf einmal schon König sind und dann möglicherweise irgendwas Schlimmes passiert. Und das ist auch ein Stück weit lustig. Aber an der Stelle merkt man, welchen potenziellen Einfluss die Königinmutter hat. Und als dann Salomo natürlich auf dem Thron war, dann war Bathseba dann, insoweit sie dann und solange sie noch lebte, hatte sie eine besondere Rolle. Aber das wird jetzt im Königbuch nur am Anfang so ein bisschen erwähnt. Aber nachher hat man das immer wieder. Und das wurde ja Salomo vorgeworfen, dass er diese fremden Frauen liebte und dass er dann Götzentempel für die fremden Frauen machte. Also praktisch auch die Wahl von Rehabiam, dass der König wurde, brachte praktisch eine Altlast mit. Stell dir nur mal kurz vor, der kennt seine Mutter und liebt seine Mutter und er weiß, an dem und dem Tag, um die Uhrzeit, geht sie immer in den Tempel ihres Götzen. Ja, nur mal so als Einfluss, ja. Deswegen ist die Erwähnung, wo die Königin Mutter herkommt, zeigt gleichzeitig einen potenziellen Einfluss auf den König. Und dann wird dort gesagt, in Bezug auf Rehabiam, und Juda tat, was dem Herrn missfiel, und sie reizten ihn mehr, als alles ihn reizte, was ihre Väter getan hatten mit ihren Sünden, die sie taten. Also jetzt, Rehabiam und Co. übertreffen sogar Salomo noch jetzt, ja. Das ist ja der Vater, ist ja Salomo, ja. Denn auch sie machten sich Höhen, Steinmale und Ascheren auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Es waren auch Tempelhurer im Lande und sie taten alle die Gräuel der Heiden, die der Herr vor Israel vertrieben hatte. Aber im fünften Jahr des Königs Rehabiam zog Shishak, der König von Ägypten, herauf gegen Jerusalem und nahm die Schätze aus dem Hause des Herrn und aus dem Hause des Königs, alles, was zu nehmen war, und nahm alle goldenen Schilde, die Salomo hatte machen lassen. Das ist jetzt hier das fünfte Jahr, wenn ihr guckt, bei Kitchen, von 931, wenn man 5 rechnet, kommt man auf 926, und von 930, wenn man 5 abrechnet, kommt man auf 925. Das ist das Jahr, deswegen ist das fett gedruckt, und das wissen wir außerbiblisch. Wir wissen außerbiblisch, weil die ägyptischen Könige, da gibt es einen Pharao, der so heißt, also wo man das wiedererkennen kann. Das eine ist ja hebräisch, das andere sind ägyptische Hieroglyphen, aber man merkt, das ist wahrscheinlich derselbe Pharao. Und der hat durch seine Geschichtsschreiber berichten lassen von seinen Kriegszügen und da passt das, was hier drin ist, passt rein. Das heißt, das ist wieder so eine außerbiblische Bekräftigung von dem, was in der Bibel steht. Und das Interessante ist, das steht auch in Chroniker, und da gehe ich jetzt nicht rein, aber wenn man in Chroniker reingeht und guckt, dann wird das auch erwähnt. Und da wird noch zusätzlich zu den Leuten, die da kamen, sozusagen wird erwähnt, wie der Pharao kam und welche Völker dabei waren. Und das ist interessant, dass das auch das Werk der Chroniker sich als zuverlässig erweist. Das ist jetzt eine Information hier aus Kitchen, den ich ja schon empfohlen habe. weil bei Chroniker könnte man manchmal denken, okay, die Chroniker, die haben jetzt aus verschiedenen Büchern was genommen, aber die haben manchmal Informationen zusätzlich zu dem, was in Könige ist, zusätzlich zu denen oder abweichend von dem, was in Samuel ist oder abweichend in dem, ein bisschen anders als in der Tora. Die fangen ja, Chroniker fängt ja mit praktisch Genesis an parallel und geht bis Ende Könige und dann auch ein bisschen weiter. Und die haben bei dieser Sache von diesem Pharao ein Volk erwähnt, von dem wir wissen, dass die Ägypter gesagt haben, dass es auch dabei war. Also sozusagen, das ist eine Information, die über Könige hinausgeht und die durch die Ägypter abgedeckt ist. Das ist also indirekt eine Bestätigung sowohl vom Königewerk als auch vom Chronikerwerk als Geschichtswerk. Das ist die eine fettgedruckte Sache bei Kitchen hier. Dann hat man 853 hier fett gedruckt. Das ist wohl die Schlacht bei Karkemisch, die er im Hintergrund hat. Dadurch kann man eine Querverbindung ziehen zu der Geschichte Israels. Ahab ist dann dort gefallen, also im Jahr 853 ist sein Todesjahr. Er hatte im Kampf, ist er verletzt worden, tödlich verletzt worden und ist dann gestorben. Man hat auf Seite 24 eine weitere fettgedruckte Zahl, Jehu, 2. Könige 10, 36, das Jahr 841. 2. Könige 10, 36. Ja, ich bin auf Seite 24. Ich habe einfach weiter geblättert und da sind manche fettgedruckte Zahlen. Siehst du das in der Tabelle? Und dann gehe ich einfach zur nächsten fettgedruckten Zahl. Aber danke für die Rückfrage, dass man dann besser folgen kann. Und bei Jehu hat man hier 841, man hat die Bibelstelle 2. Könige 10, 36. Da heißt es, und Jehu legte sich zu seinen Vätern und sie begruben ihn zu Samaria und sein Sohn Joahas wurde König an seiner Stadt. Die Zeit aber, die Jehu über Israel regiert hat zu Samaria, sind 28 Jahre. Also der Vers 36 gibt die Zahl an, dass es 28 Jahre sind. Und da hat dann Kitchen oben geschrieben, Jehu 27 volle Jahre und die 28, dann wären möglicherweise ein Bruchteil des einen noch zum anderen. Das 27 volle Jahre würde sozusagen auf Deutsch oder auf Englisch übersetzt. Wie wäre das heute im Kalender? Wie lange war die Regierungszeit? Ich hatte gesagt, je nach Rechnung kann es sein, dass bei Israel das Angebrochene als Ganzes zählt. Zum Beispiel, wenn der Herr Jesus sagt, nach 3 Tagen steht er auch vom Tod. Ne? Der erste Teil war am Karfreitag. Es war ja nicht der ganze Karfreitag, aber der Teil vom Karfreitag, wo er dann auch beerdigt wurde, der zählt als ganzer Tag. Und dann hat man den Sabbat, einen Tag, und dann hat man beim Sonntag ja auch nur einen Teil vom Sonntag, weil es war ja früh morgens, ja, das waren nur ein paar Stunden, aber man kann diese Zeitspanne als 3 Tage bezeichnen und dann kann man sagen, nach 3 Tagen, weil man das Angebrochene als Ganzes zählt bei dieser Formulierung. Die andere Möglichkeit kann man auch sagen, genauso sagen, am 3. Tag. Also erste Tag, der zweite und dann am 3. Tag wird er auferweckt. Das sind 2 legitime mögliche Redeweisen. Und ähnlich ist es mit den Jahren, bei den Jahreszahlen, je nachdem, wo das anfängt, ob und wie das ist mit Thronbesteigungsjahr oder nicht Thronbesteigungsjahr, hat man da einen Unterschied. Eine weitere Sache, die praktisch Thiele ja erwähnt hatte mit dem Jahr 701, darauf möchte ich kurz eingehen. Das hat der Kitchen hier auch auf Seite 25. hat er bei Hiskia 29 volle Jahre und dann 701 fett gedruckt. Und das ist ein Beispiel, da möchte ich jetzt gerade eingehen. Das hängt jetzt auch mit Könige zusammen, aber auch mit Jesaja zusammen. Das hatte ich schon erwähnt, aber ich möchte gerade noch darauf eingehen, weil hier so viel zusammenkommt als Information. Man hat jetzt im Königewerk einen Bericht. Man hat in Jesaja 36, 37 einen Bericht über dasselbe Geschehen. Man hat in Chronikern einen Bericht darüber. Sanherib selber hat darüber geschrieben, das hat man auch archäologisch. Und später hat Herodot, er ist ja im 5. Jahrhundert vor Christus, unter den Griechen seine Geschichte geschrieben und erwähnte auch Sanherib. Also man hat innerisraelisch hat man Jesaja, Könige, Chroniker. Außerisraelisch hat man Sanheribs eigenen Bericht, den er durch seine Geschichtsschreiber hat verfassen lassen, über seinen, den entsprechenden Feldzug. Ein Teil vom Feldzug ist halt das, was mit Juda gemacht hat. Der hat auch gegen andere gekämpft, auch gegen gewisse Dinge bei den Philistern und so, die rebellisch geworden waren. Aber man kann hier die vergleichen. Und das ist auch interessant, dass praktisch die Sichtweise natürlich der verschiedenen Berichte nicht eine einzige Sichtweise ist, aber man kann die alle kombinieren und die alle stimmen für den Historiker, wenn er es betrachtet, stimmen überein. Und zwar so, der Sanherib lässt das natürlich so schreiben, wie ich sagte, es gibt keine Niederlage, man verliert nie. Und er schildert seinen Feldzug als Sieg. Und mein Professor, ich habe Akkadisch gelernt, diese Keilschrift, also die die Sumerer erfunden haben und die Babylonier und Assyrer benutzt haben. Und der Bericht von Sanherib ist in Keilschrift abgefasst. Und ich hatte das dann als praktisch Teil des Prüfungstextes. Da bin ich nach Holland gefahren und da hat mich der Professor Lettinger ein paar Stunden lang geprüft. Wir haben ihm gesagt, die Prüfung ist für ihn sozusagen nochmal eine Vorlesung. Und dann hat er auf Holländisch langsam gesprochen, hat mich auf Holländisch gefragt und ich durfte auf Deutsch antworten. Es ging um akkadischen Text von damals. Und ich hatte mich vorbereitet und das war halt ist interessant, wenn du dann den Namen Hiskia in Keilschrift siehst und man kann das schreiben und das ist da. Und der schildert die ganze Szene, schildert es wirklich, und er sagt in seinem Bericht über Hiskia, ich schloss ihn wie ein Vogel in seinem Käfig ein. Okay, ich schloss ihn wie ein Vogel in seinem Käfig ein. Und das ist Jerusalem, ist praktisch der Vogelkäfig und er war in Jerusalem eingeschlossen. Das ist jetzt die Sprache des stolzen, sich als Sieger präsentierenden assyrischen Großkönigs. Aber er kann eben nicht sagen, ich holte ihn raus aus dem Käfig. Er konnte diesen Käfig nicht knacken. Er nennt Jerusalem, nennt er praktisch verächtlich, ein Vogelkäfig. Aber es war eine Stadt, die er nicht erobern konnte. Da hat man in 2. Könige 18, lese ich jetzt mal, Vers 1 folgende, im dritten Jahr, nee, Könige 18, Vers 13. Im 14. Jahr des Königs Hiskia zog herauf Sanherib, der König von Assyrien, gegen alle festen Städte Judas und nahm sie ein. Da sandte Hiskia, der König von Juda, zum König von Assyrien nach Lachisch und ließ ihm sagen, ich habe Unrecht getan, zieh weg von mir, was du mir auferlegst, will ich tragen. Da legte der König von Assyrien Hiskia dem König von Juda 300 Zentner Silber auf und 30 Zentner Gold. So gab Hiskia all das Silber, das sich im Hause des Herrn und in den Schätzen des Hauses des Königs befand. Zur selben Zeit brach Hiskia, der König von Juda, die Türen am Tempel des Herrn heraus und die Pfosten, die er selbst mit Gold hatte überziehen lassen, und gab sie dem König von Assyrien. Und der König von Assyrien sandte den Tartan und den Rabsares und den Rabschake von Lachisch zum König Hiskia mit großer Heeresmacht nach Jerusalem, und sie zogen herauf. Und als sie hinkamen, hielten sie an der Wasserleitung des oberen Teiches, der an der Straße bei dem Acker des Walkers liegt. Und sie riefen nach dem König. Da kam herausziehen der Hofmeister Eliakim, der Sohn Hilkias und der Schreiber Schebna und der Kanzler Joach, der Sohn Asafs. Und der Rabschake sprach zu ihnen, sagt doch dem König Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien, was ist das für ein Vertrauen, das du da hast? Meinst du, bloße Worte seien schon Rat und Macht zum Kämpfen? Und dann geht das weiter. Das Interessante, was hier ist, wenn man die Könige-Version liest, in Jesaja ist dasselbe Geschehen ist in Jesaja drin, aber die Sendung des Tributes wird dort nicht erwähnt, in Jesaja 36. Wenn man die Könige-Version liest, dann fragt man sich, wenn der den Tribut auferlegt hat und Hiskia hat das alles abgebrochen, dahingeschickt, warum kommt er immer noch und will immer noch Jerusalem einnehmen? Der hat ja sozusagen seine Strafe bezahlt. Aber in der Darstellung von Könige sozusagen ist das so. Wenn man das jetzt mit Sanherib vergleicht, und da sagte mein Professor, der Professor Lechtenker, sagte dann, da verrät er sich. Wenn man die Version von Sanherib liest, da wird der Tribut auch erwähnt. Und er schildert halt, wie er da gesiegt hat und all die Städte erobert hat. Und es steht auch in der Bibel drin, er hat alle Städte erobert, nur nicht Jerusalem. Und Lachisch wird hier erwähnt, dass Hiskia nach Lachisch schickt. Lachisch, die Eroberung von Lachisch kann man online ansehen, die hat Sanherib. Wenn das hier der Palast von Sanheribs wäre, hat er auf den Wänden von dem entsprechenden Raum im Palast, hat er überall die Bilder von der Eroberung von Lachisch, von 701. Aber er konnte halt nicht die Eroberung von Jerusalem schildern. Und denn wenn man sich das anguckt, die Eroberung von Lachisch, das ist so wie so ein Film aufgebaut mit verschiedenen Bildern und dann hat man einen Punkt, sitzt er dann als König da und hat Lachisch erobert und die Beute wird vor ihm hergetragen und so weiter und so fort. Und dann sieht man die Arbeit, wie sie Lachisch erobert haben. Und da sieht man dann auch Kriegsgefangene, also Gefangene, die genommen wurden, die hat man dann getötet, indem man sie auf den Pfahl gesteckt hat. Bei den Genitalien. So auf den Pfahl. Da sieht man andere Getötete, wo man denen die Haut abgezogen hat. Da hast du die Menschen, da wird die Haut abgezogen. Es wird dargestellt. So waren die assyrischen Könige, ja. Das war so ein Typ, war das. Stell dir vor, du würdest in deinem Wohnzimmer, würdest solche Bilder machen, da würde man doch Albträume kriegen, ja. Das war natürlich jetzt nicht sein Schlafzimmer, aber es war immerhin, das war immerhin der Palast, wo er zur Größe gestellt, praktisch zur Schau gestellt hat, so groß bin ich und so groß ist unser Gott. Und so haben wir die platt gemacht, ja. Ja, ja, ja. Also, sozusagen, und das war auch die Absicht. Das war ein Terror sondergleichen. Und wir haben vorhin gelesen, wie der Pharao nach Jerusalem kommt und dann praktisch abräumt. Wo sind die Schätze? Wo sind die größten Schätze? Das ist der Tempel der Gottheit und der Palast des Königs. Und das ist sozusagen, das waren praktisch Banditen. Ja? Diese Feldzüge, das waren Banditen, das war Mafia mit Armee. Wenn du zahlst, ist gut, wenn du nicht zahlst, kriegst du einen auf den Deckel. Ja? Dann machen wir euch platt. Und die wollt ihr eigentlich keiner haben, aber die Assyrer kamen einfach mit ihren Armeen und so mehr Gold und Silber sie kriegen, desto mehr Soldaten konnten sie kaufen und das war die schiere Macht. Und die Idee war dann, wir kommen so und wir machen das so mit Rebellen, dass alle wissen, wenn sie nicht schnell kuschen, dann geschieht dasselbe. Und der Professor Lettinger, der hat gesagt, der Sanherib verrät sich an einer Stelle und das als Vergleich zu Zweiten Könige hier, was ich gelesen habe. Hier klingt es so, dass Hiskia den Tribut dann schon dahin geschickt hat. Und Sanherib formuliert das anders. Sanherib sagt, dass er nach Ninive zurückgegangen ist und Hiskia schickte mir den Tribut nach. Und da sagt der Lettinger, da verrät er sich. Er erwähnt mit keiner Silbe, dass es irgendein Problem gegeben hat. Sozusagen, alles steht erobert und Hiskia habe ich in Jerusalem wie ein Vogel in seinem Käfig eingeschlossen, also ich bin in voller Kontrolle. Aber Lettinger sagte dann, da sind auch Forscher, die dann sagen, okay, warum, sagt er, der Tribut kam nach Ninive, warum ist er nach Ninive gegangen ohne Tribut? Also warum, was ist da passiert, ja? Und dann kombinieren dann säkulare Forscher, Bibelgläubige oder Leute, die sich an die Bibel halten, sondern die kombinieren dann Herodot Sanherib und die Bibel. Und bei Herodot ist das so, der redet jetzt nicht von einer Kampagne gegen Juda. Aus griechischer Perspektive ist Ägypten mit dem Einflussbereich, ist praktisch, das ist nicht nur Ägypten mit Nil, sondern das geht bis nach Palästina rein. War auch oft so, Palästina und die Küstengegenden. Und er schildert mehr, dass praktisch Sanherib gegen die Ägypter gekämpft hat. Und das hat man in der Bibel auch, weil Tirhaka, der kam dann als Vertreter der Ägypten und Kusch wirken da zusammen. Der kam auch rein und die hatten Bündnis mit Hiskia und Co. Eigentlich sollten die helfen, haben dann nicht wirklich geholfen. Da hat man jetzt Parallelen in modernen Kriegen, wo auch Bündnispartner sind, die teilweise helfen und teilweise nicht so helfen wie oft. Und dann kam praktisch die ägyptische Armee, angeführt von dem damals General Tirhaka, der wurde später König. Und ich denke, diese Perspektive hat Herodot. Für ihn war Jerusalem und Juda so klein, das war eine dieser kleineren Staaten, die erwähnt er nicht, aber er erwähnt den Kampf von Sanherib gegen Ägypten praktisch. Und dann erwähnt er, dass Mäuse oder Ratten teilweise das Kriegsgerät der Assyrer zerfressen haben. Und daraus haben dann moderne Historiker gesagt, okay, es gab vielleicht eine Pest, ausgelöst durch eine Mäuse- oder Rattenplage, und dann sind viele gestorben. In der Bibel steht, der Engel des Herrn ging aus und in einer Nacht starben 185.000 Mann. Ne? Und so kann man jetzt säkular, kann man den Bericht der Bibel, Sanheribs Bericht und Herodot verbinden. Merkt ihr, wie das funktionieren kann, säkular? Ne? In der Bibel hat man der Engel des Herrn. Ich glaube eher an die biblische Version mit dem Engel des Herrn und in einer Nacht. Aber wenn säkulare Historiker das so kombinieren wollen, können sie ja machen. Aber interessant ist, dass das Ergebnis unterm Strich, je mehr Quellen man hat, desto mehr kann man verstehen, was passiert ist. Ja? Und es ist interessant, dass das so eine wichtige Sache war, dass es für Herodot immer noch aufschreibenswert war. Weil das war 701 und er schreibt im 5. Jahrhundert. Das ist ja schon eine ganze Weile später. Ja, ja, darauf wollte ich noch eingehen. Und archäologisch habe ich schon erwähnt bei Hiskia, das ist eine reiche Zeit. Man hat in den letzten Jahrzehnten also diese Hiskia-Bulle gefunden. Und das nennt sich Wet Sifting auch. Früher hat man archäologisch so gemacht, da hat man Archäologie getrieben, haben die großen Sachen ausgegraben und man hat das grob gesiebt, ohne Wasser. Und jetzt gibt es eine modernere Sache, das haben die Associates for Biblical Research, ABR, das ist so eine Organisation in den USA, die auch in Israel versucht, Ausgrabungen zu machen, die machen es auch. Die haben ein gutes Verhältnis irgendwie auch zu Israel und kriegen da immer wieder mal Sachen erlaubt. Und die haben das kopiert von Archäologen, die das früher gemacht haben, und bringen das wieder auch mit in Mode. Und der Unterschied beim Wet Sifting ist, früher hast du das Material genommen, hast in Siebe getan, geschüttelt und hast was gefunden, hast rausgenommen. Und jetzt wird das sehr, sehr genau gemacht mit Wasser und man guckt das an, man spült den Dreck ab. Und manchmal findet man da Sachen, die zwar klein sind, und so eine Bulle ist klein, ja, und die findet man da. Und die haben so in Jerusalem im Tempelbereich, in der Altstadt praktisch im Tempelbereich, haben die Sachen durchgesiebt und haben solche Sachen gefunden, ja. Wo auf einmal drin steht Hiskia, König und so, ne. Und, oder Jesaja, was ich erwähnt habe, das ist auch in dem Zusammenhang gefunden worden. Und da ist also von Hiskia auch was gefunden worden. Und das ist halt interessant, wie archäologisch auch da diese Zeit belegt ist. Ein anderer Punkt für Jerusalem zur Zeit Hiskia ist, dass man archäologisch festgestellt hat, dass Jerusalem da sehr gewachsen ist. Das ist auch bemerkenswert. Das war zwar eine Riesenkrise, aber der Herr sagt ihm, als er todkrank ist, er gibt ihm noch 15 Jahre dazu. Er wird ihm 15 Jahre noch geben und dann wird er ihm auch erretten aus der Hand des Königs von Assyrien. Und dann hat man die Aussage, dass praktisch, wenn die Assyrer erledigt sind vom Herrn und die abziehen, dass der Rest wieder praktisch wie eine Pflanze wächst und Frucht bringt. Und das passierte die Jahre danach. Und man hat in der Zeit von Hiskia ein großes Wachstum von Jerusalem festgestellt. Und man kann das unter anderem auch damit erklären, dass ja das Nordreich 722 vor Christus gefallen ist und dann Kann es sein, die haben eingeladen, die haben Leute aus dem Nordreich eingeladen, sich zu bekehren zum Herrn. Und die meisten haben es nicht gewollt, aber ein Teil hat es gemacht. Und das ist praktisch wieder ein Bevölkerungszustrom war nach Jerusalem. Also es ist auch belegt für die Zeit von Hiskia, was ja passt. Und Lachisch hat man auch Sachen ausgegraben, also die Stadt, die Sanherib erobert hat. Und da hat man da hat man also auch Sachen gefunden, die zu dem passen, was hier in dem Bericht steht, 2. Könige 18. Ich hatte dabei dem Rabschak bei den Leuten nicht weitergelesen. Ich lese mal weiter. Meinst du, bloße Worte seien schon Rat und Macht zum Kämpfen? Auf wen verlässt du dich denn, dass du von mir abtrünnig geworden bist? Siehe, verlässt du dich auf diesen zerbrochenen Rohrstab, auf Ägypten, der jedem, der sich darauf stützt, in die Hand dringen und sie durchbohren wird? So ist der Pharao, der König von Ägypten, für alle, die sich auf ihn verlassen. Oder wollt ihr zu mir sagen, wir verlassen uns auf den Herrn, unseren Gott? Ist er es denn nicht, dessen Höhen und Altäre Hiskia entfernt und zu Juda und Jerusalem gesagt hat, nur vor diesem Altar, der in Jerusalem ist, sollt ihr anbeten? Wohlan, nimm eine Wette an mit meinem Herrn, dem König von Assyrien. Ich will dir 2000 Rosse geben, ob du Reiter dazu stellen kannst. Wie willst du denn zurücktreiben, auch nur einen der geringsten von meines Herrn Untertanen? Und du verlässt dich auf Ägypten um der Wagen und Gespanne willen. Meinst du aber, ich sei ohne den Herrn heraufgezogen, dass ich diese Städte verderbe? Der Herr hat's mir geboten. Zieh hinauf in dies Land und verdirb es. Da merkt man, wie fies die Propaganda ist. Ne? Er sagt praktisch im Klartext, ich wiederhole das mal mit meinen Worten, wie kamst du auf diese völlig blöde Idee, dass du denkst, du könntest gegen mich, Sanherib, den großen König, den König der Könige, rebellieren? Hast du auf Ägypten vertraut? Das funktioniert nicht. Hast du auf den Herrn vertraut? Das funktioniert auch nicht. Merkt ihr die Blasphemie? Aber jetzt kommt das Geniale. Man merkt das bei dieser Sache von Lachisch, ja. Die haben ja überall in den eroberten Städten Kriegsgefangene gemacht. Die haben ja einen Geheimdienst gehabt, der gut funktioniert. Und die haben auf Jüdisch geredet. Die sagen dann, die Diplomaten sagen, die sollen die Sprache wechseln, ja. Die haben auf Jüdisch geredet. Da sprachen Eliakim, der Sohn Hilkias, und Schebner und Joach zum Rabschake, rede mit deinen Knechten Aramäisch, denn wir verstehen's, und rede nicht mit uns Hebräisch vor den Ohren des Volkes, das auf der Mauer ist. Aber der Rabschake sprach zu ihnen, hat mich denn mein Herr zu deinem Herrn oder zu dir gesandt, dass ich solche Worte rede, und nicht vielmehr zu den Männern, die auf der Mauer sitzen, dass sie mit euch ihren eigenen Mist fressen und ihren Hahn saufen? Also das ist Propaganda, ja. Der will praktisch, dass die Leute in Jerusalem den König, was weiß ich, köpfen oder ausliefern oder, und so redet er auch weiter. Aber das Interessante ist, was er vom Herrn sagt. Also, deswegen, die hatten Geheimdienstinformationen. Die haben aus den Juden, die sie gefangen hatten, herausbekommen, was war die Politik von Hiskia. Haben sich in die Juden hineinversetzt und haben versucht, einen Keil von innen zu treiben. Und das von Hiskia, weil er gläubig war und sich an die Tora gehalten hat, zu der wir jetzt gleich kommen werden, hat er gesagt, nur Jerusalem, der Altar in Jerusalem, das ist der Richtige. Der Unterschied war, sein Vater Ahas war ja gottlos. Der hat ja den wahren Altar zur Seite geschafft und hat ja praktisch einen Haufen Blödsinn gemacht. Und Hiskia hat dann, als er an die Macht kam, als Alleinregent, die haben sich wahrscheinlich auch zeitweilig überlappt, aber als er das alleinige Sagen hatte, hat er all den Mist und den Müll, den religiösen Müll von seinem Vater weggetan. Und das hat er nicht nur in Jerusalem gemacht, sondern hat auch an anderen Orten Einfluss genommen. Und da komme ich wieder auf Lachisch zu sprechen. Archäologisch hat man Orte gefunden, die als Tempel benutzt worden sind dort, und die hat man verwandelt in Toiletten. Das ist praktisch die drastische Art zu sagen, das ist nicht mehr heilig. Ja, man hat dafür gesorgt, dass gezeigt, das ist kein wahrer Altar. Der wahre Altar, bitteschön, in Jerusalem. Wenn ihr den Herrn anbeten wollt, richtigen Gottesdienst hier in Jerusalem, das ist verboten. Das hat Gott durch seine Tora verboten. Und das ist interessant, wie sich auch in diesem Bereich praktisch die genannten außerbiblischen Quellen, die archäologischen Funde und die Bibel, das ist so. Ja. Das ist cool, ne? Es ist also beeindruckend für mich, dass man immer wieder, es gibt Dinge, die findet man nicht, okay, das kann man ja ertragen, aber man kann praktisch sehen, immer und immer wieder findet man Sachen. Eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, ist Manasse. Das ist jetzt Chroniker. Ihr wisst ja, dass der Sohn von Hiskia, Manasse, auch gottlos wurde und dass er viel Mist gebaut hat und auch viele Leute umgebracht hat. Und dann steht in Chroniker da, dass er in Gefangenschaft geführt worden ist, dass er dort schließlich zum Herrn bekehrt hat und dass er wieder zurückkam. Das ist außerbiblisch bezeugt, wollte ich nur erwähnen. Also auch dieser Part, König von Juda Manasse, ist erwähnt außerbiblisch. Das kann man also auch nachlesen in außerbiblischen Keilschriftquellen. Das ist also interessant. Jetzt gehe ich ein weiter. Und wir kommen zu den 5 Büchern Mose. Und da gehe ich wieder auf die Sache ein. Ich möchte jetzt aber das quasi mal umdrehen. Ich klicke weiter vor. Das ist dieselben Sachen, die ich durchgehe, aber sozusagen, um deutlich zu machen, was ist das Problem, gehe ich mal hier hin. Hier habe ich sie erwähnt, die Quellenscheidungstheorie von Julius Wellhausen, Seite 30, okay? Warum sozusagen hat das Relevanz, dass man sagt, man kümmert sich um diese Sachen und überlegt das? Ich hatte vorhin das Beispiel erwähnt von dem einen Freund, der da im Seminar war, ein Jahr lang, und wo dann der Lehrer gesagt hat, wenn das der Heilige Geist inspiriert hat, dann ist er ein schlechter Mathematiker gewesen. Und wie der Freund von mir dann an einen anderen Ort gegangen ist, studiert hat und Thiele und solche Sachen vor die Nase bekommen hat, wo die Lehrer ihm gesagt haben, wie man diese Zahlen verstehen kann und wie man sie so verstehen kann, dass sie auch in grundsätzlicher Übereinstimmung sind mit den Quellen aus Mesopotamien, Ägypten und so weiter. Ähnliches ist hier passiert, nur in viel, viel größerem Maße. Also die Quellenscheidungstheorie von Julius Wellhausen. Wellhausen ist jetzt nur ein Mann, der das formuliert hat. Er war in der Tradition von praktisch einer Art zu denken, und das kommt aus Deutschland. Also es ist aus Deutschland exportiert worden. Das war ein deutscher Forscher. Und ich habe das hinten bei der Literatur hier. Wenn ihr guckt, Wellhausen, das letzte Buch in der Literaturliste, Prolegomena zur Geschichte Israels, 1878. Und es geht um eine Vorherrschaft dieser Theorie von etwa 100 Jahren. Also sie hat ein bisschen gebraucht, bis sie sich durchgesetzt hat. Aber ab 1900 so war das normal gut. Also da haben, wenn Leute Theologie studiert haben und Altes Testament studiert haben, haben die das gemacht. Ich lese mal vor, worum es da geht. Das ist jetzt ein Zitat auf Seite 30 in dem Handout. Die Quellenscheidungstheorie von Julius Wellhausen. Über die einflussreiche Arbeit von Julius Wellhausen sagen Korva und Rika, Zitat. Ich habe das aus dem Buch von Einleitung in das Alte Testament, ein historisch-kanonischer Ansatz vom Brunn Verlag. Das ist das Buch, ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, das kam mir erst letztes Jahr raus, aber ich hatte mit Interesse darauf gewartet, habe mir den Jesaja-Teil schon angeguckt und da kann ich so als Fußnote erwähnen, wenn ihr das lest, den Jesaja-Teil, da ist sogar Eddie Lanz in der Fußnote mal erwähnt, ja. Dieses Buch, Einleitung ist das Alte Testament, das ist erwähnt, hier Fußnote 7 unten. Und dann in der Literaturliste Cordova und Hilbrands, Einleitung ist das Alte Testament. Das ist so ein Fachbuch für Leute, die Theologie studieren oder Leute, die Interesse haben. Aber ich zitiere jetzt mal gerade, was die auf Seite 364 über Wellhausen sagen. Unter Rückgriff auf die Spätdatierung des Gesetzes durch Graf, das war ein Forscher damals im 19. Jahrhundert, stellt Julius Wellhausen in seinen 1878 herausgegebenen Prolegomena zur Geschichte Israels die Reihenfolge um. Da war vorher eine Reihenfolge erwähnt und jetzt stellt er die Reihenfolge so hin, wie er sie haben will. J steht für Jehovist, hier, 9. Jahrhundert. E steht für Eloist, 8. Jahrhundert. D steht für Deuteronomist, 7. Jahrhundert. Und P für Priesterkodex, Priesterschrift, 6. Jahrhundert. Er konstruiert eine Entwicklung der israelitischen Geschichte von ursprünglicher Freiheit, Natürlichkeit und Spontaneität über die hochgeschätzte Monarchie des alten Israel bis hin zur erstarrten Gesetzesreligion des nachexilischen Judentums und synchronisiert die Texte mit diesem hypothetischen Entwicklungsschema. Also im Hintergrund ist er beeinflusst von Hegel. Ihr habt ja wahrscheinlich schon gehört vom Philosophen Hegel, der hat viel praktisch mit seiner Philosophie beeinflusst. Zum Beispiel Marx und Engels sind von Hegel beeinflusst. Das waren Studenten von Hegel. Und die sagen, wir haben Hegel auf die Füße gestellt. Weil bei Hegel war der Geist das Höchst. Das waren ja Materialisten. Ja. Wir haben ihn sozusagen, wir haben ihn benutzt, aber wir haben ihn auf die Füße gestellt. Oder Charles Darwin als Evolutionsdenker. Hegel war so ein Philosoph, der mit These, Antithese und Synthese die Geschichte angeguckt hat. Also hier hast du eine These, da hast du was gegen, eine Antithese und dann verbindet sich das zur Synthese und das wird wieder zur These, Antithese. So geht die Geschichte quasi durch und dann hat man so Etappen, die man als Historiker sieht oder als Geisteswissenschaftler sieht. Und die Etappen, die er sah, war, die Religion in Israel war zuerst frei, natürlich, spontan. Und dann kam irgendwie die Monarchie und hat es beeinflusst. Und dann kam schließlich sozusagen, entwickelt sich das Ganze zur erstarrten Gesetzesreligion des nachexilischen Judentums. Und dann hast du das Judentum und dann hast du möglicherweise nachher als, das ist dann die These, hast du das Christentum als Antithese. Und das ist besser und so weiter. Ne? Dann hat er praktisch das AT so gelesen und hat mit diese Sachen Jehovist, Eloist, Deuteronomist, das hat er nicht erfunden, das lag schon vor. Er hat hier nur die Reihenfolge umgedreht. Zum Beispiel, das ist ja Jehovist, kommt von Jehova. Da ist die Idee, das war im 18. Jahrhundert, hat das einer gedacht, der hat das Alte Testament gelesen und hat dann gesagt, in den 5 Büchern Mose gibt es praktisch eine eigene Urkunde. Überall, wo der Name Jehova auftaucht, hat man damals gesagt, heute würde man Yahweh sagen, wenn man den Namen überhaupt ausspricht. Da ist also praktisch eine Quelle, das ist diese Quelle, Jehovist. Also wo Jehova kommt, Jehovist. Denn Eloist, Elohim, anderes Wort, bedeutet Gott. Jehova ist ein Name, Elohim ist ein generischer Begriff, also so wie das Wort Gott oder Mensch oder Tier oder so, das sind ja generische Begriffe, die vieles benennen können, ein allgemeiner Begriff. Und da wird gesagt, Eloist, wo Eloist auftaucht, da hast du praktisch Elohim auftaucht, hast du diese Quelle, Eloist. Und das hat man teilweise später dann in zwei aufgeteilt, sozusagen Eloist 1, Eloist 2 und daraus wurden dann die anderen, Deuteronomist und Priesterkodex Deuteronomist. Ihr kennt den Text, den lese ich gerade mal vor, weil der steckt dahinter, mit dem König Josia. Das ist wieder eine Art und Weise, wie das Buch Könige angewandt wurde. Man hat ja den frommen, den gläubigen König Josia und da wird ja ein Gesetzesbuch gefunden. Und da heißt es, Kapitel in 2. Könige 22. Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde und regierte 31 Jahre zu Jerusalem. Dann wird etwas über ihn gesagt, dass er ein guter König war. Und im 18. Jahr des Königs Hosea sandte der König den Schreiber Schaphan, den Sohn Azalias, des Sohnes Meschulams, in das Haus des Herrn und sprach: Geh hinauf zu dem Hohenpriester Hilkia, dass er bereit mache alles Silber, das zum Hause des Herrn gebracht ist, das die Hüter an der Schwelle gesammelt haben vom Volk, damit man es gebe den Werkmeistern, die bestellt sind im Hause des Herrn, und sie es geben den Arbeitern am Hause des Herrn, dass sie ausbessern, was baufällig ist. Und dann machen die das alles, und dann passiert Folgendes. Und der Hohepriester Hilkia sprach zu dem Schreiber Schaphan: Ich habe das Buch des Gesetzes gefunden im Hause des Herrn. Und Hilkia gab das Buch Schaphan, und der las es. Und der Schreiber Schaphan kam zum König und gab ihm Bericht und sprach: Deine Knechte haben das Silber bereit gemacht, das sich im Hause fand, und haben es den Werkmeistern gegeben, die bestellt sind am Hause des Herrn. Dazu sagte der Schreiber Schaphan dem König und sprach: Der Priester Hilkia gab mir ein Buch, und Schaphan las es vor dem König. Da aber der König die Worte des Gesetzbuches hörte, zerriss er seine Kleider. Und der König gebot dem Priester Hilkia und Ahikam, dem Sohn Schaphans, und Achbor, dem Sohn Michaias, und Schaphan, dem Schreiber, und Asaja, dem Knecht des Königs, und sprach: Geht hin und befragt den Herrn für mich, für das Volk und für ganz Juda, über die Worte dieses Buches, das gefunden ist. Denn groß ist der Grimm des Herrn, der über uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht gehorcht haben den Worten dieses Buches und nicht alles taten, was darin geschrieben ist. Da ging hin der Priester Hilkia, Ahikam, Achbor, Schaphan und Asaja zu der Prophetin Hulda, der Frau Schalums, des Sohnes Tikwans, des Sohnes des Harhas, des Hüters der Kleider. Und sie wohnte in Jerusalem in der Neustadt, und sie redeten mit ihr. Sie aber sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels. Sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat: So spricht der Herr. Siehe, ich will Unheil über diese Städte und ihre Einwohner bringen, alle Worte des Buches, das der König von Juda hat lesen lassen, weil sie mich verlassen und anderen Göttern geräuchert haben, mich zu erzürnen mit allen Werken ihrer Hände. Darum wird mein Grimm gegen diese Städte entbrennen und nicht ausgelöscht werden. Aber dem König von Juda, der euch gesandt hat, den Herrn zu befragen, sollt ihr sagen: So spricht der Herr, der Gott Israels. Was die Worte angeht, die du gehört hast, weil dein Herz verzagt ist und du dich gedemütigt hast vor dem Herrn, als du hörtest, was ich geredet habe gegen diese Städte und ihre Einwohner, dass sie sollen zum Entsetzen und zum Fluch werden, und weil du deine Kleider zerrissen hast und vor mir geweint hast, so habe ich's auch erhört, spricht der Herr. Darum will ich dich zu deinen Vätern versammeln, dass du mit Frieden in dein Grab kommst und deine Augen nicht sehen all das Unheil, das ich über diese Städte bringen will. Und sie sagten es dem König wieder. Und der Punkt ist, dass jetzt diese Leute sagen, wenn man den Bericht liest, dann hat man den Eindruck, der Josia liebt den Herrn, er hat sich zu ihm bekehrt und er sieht, das Haus des Herrn ist im Verfall und da muss man was tun, und er will, dass das Geld eingesetzt wird aus der Kollekte, um das wiederherzustellen. Und weil sich die dann kümmern um Teile des Hauses, die sie gar nicht angeguckt hatten vorher, finden sie ein Buch des Gesetzes. Dann wird das zu dem König gebracht und vorgelesen. Und wir werden nachher sehen, dass das ein Gebot war Gottes, dass eine Kopie von der Tora hinterlegt werden sollte im Tempel. Also das war damals die Stiftshütte. Ja. Und die haben wahrscheinlich die entsprechende Kopie gefunden, weil das war so ähnlich wie die Masterkopie, von der die Abschriften waren. In 5. Mose 17 steht, dass der König auf dem Thron eine Kopie schreiben soll von der Urschrift. Und das Buch haben sie gefunden, die haben dieses Buch der Tora gefunden, der Tora des Herrn gefunden, und der Josia bekehrt sich. Was haben jetzt diese Bibelwissenschaftler daraus gemacht? Was die gesagt haben ist, das ist nicht als altes Buch gefunden worden, sondern die Priester haben es da erst geschrieben. Merkt ihr den Unterschied? Deswegen ist das Deuteronomium ist 7. Jahrhundert. Das Buch ist da erst geschrieben worden. Also das, was wir 5. Buch Mose nehmen. Und dann sehen die, sozusagen das, was im 5. Buch Mose steht, und sehen den Deuteronomisten, wie er auch Einfluss hatte, weil es ist eine Quellentheorie, die dann auch weiterwirkt in Josua und Richter und Ruth, überall, wo dann die Sachen, die im 5. Buch Mose sind, vorkommen. Da redet man von einem deuteronomistischen Einfluss, wo praktisch die so denkenden Israeliten, wie auch immer, dann das praktisch geändert hätten. Das heißt, der Jehovis, das ist da überall, wo der Name Gottes steht, das Tetragrammaton steht, was man Jehova genannt hat früher, jetzt vielleicht Jahwe nennt, oder ich vermeide es, das zu lesen, weil ich nicht weiß, wie die Aussprache war, ich sage einfach der Herr. Ja? Und da sagt man, das ist der Jehovis, das ist eine Quelle. Und das ist in den 5 Büchern Mose, wird das dann aufgeteilt. Das ist das, das ist das. Das heißt, jeder Vers wird einer dieser Quellen zugeordnet. Ich zeige das gleich an einem Beispiel. Ja. Und dann hat man den Deuteronomisten, das hängt mit dem 5. Buch Mose zusammen, weil das die Art und Weise, wie sich Josia bekehrt hat von ganzem Herzen und so weiter und so fort, das klingt so wie gewisse Wendungen im 5. Buch Mose. Also sagt man, das ist der Deuteronomist. Und der Priesterkodex oder die Priesterschrift, das ist 6. Jahrhundert, da sind sie dann schon in Babylon. Und da ist die Idee, dass dann die Priester, diese so eingestellten Leute, dass die dann in Babylon sind, im Exil, und dass sie dann praktisch da die Tora vollendet haben. Das heißt, wenn man die biblische Selbstaussage nimmt, wer hat die Tora gegeben? Gott. Durch wen? Durch Mose. Wann hat er das gemacht? Als Mose lebte. Wenn man die Quellenscheidungstheorie nimmt, dann hat man hier die 5 Bücher Mose aufgeteilt auf eine Entwicklung und modern, das war jetzt Wellhausen damals, und modern wird das dann auch angeglichen. Es hat etwa 100 Jahre hat das regiert. Also von 1878 bis 1976 war das Normale. Wenn irgendeiner an der normalen, historisch-kritisch arbeitenden Fakultät in Deutschland, in England, in den USA, wo auch immer studiert hat, hat er das gelernt. Das ist interessant, gell? Weil ihr merkt ja, das entspricht nicht dem, was die Bibel selber sagt, ja? Und das wird dann zum Teil auch in Gemeinden gesagt, ja? Wenn also jemand davon redet, dass die Priester in Babylon dann die entsprechenden Gesetze gemacht haben, ist das diese Theorie. Ja. Und erstmal ein Bild, das ist das, was ich euch versprochen habe. Ich benutze ein Buch sehr gern, das ist Brown Driver Briggs. Wenn ich jetzt mein Jesaja übersetze und ich muss irgendein hebräisches Wort nachgucken, habe ich einen Index, kann ich dann nachgucken, auf welcher Seite von Brown Driver Briggs ist das. Das sind über 1000 Seiten. Und dann hat man eine Seite, die ich habe jetzt nur Vater hier rauskopiert. Das ist noch, die Seite ist größer. Und hier, wo ich mit meinem Ding hingehe, da kommt, es geht also das Wort Av, Vater, Av, zum Beispiel Avraham, ne? Im Wort Avraham, dem Namen kommt das vor, Av ist Vater. Wenn man sagen würde auf Hebräisch, Vater unser im Himmel, das würde heißen Avinu Sheba Shamai, ja. So ist es im modernen Israel, beten die Christen so das Vater unser, Avinu Sheba Shamai. Jetzt hat man das Wort Av, also ein Wort, das oft vorkommt. Und jetzt seht ihr hier, ich gehe jetzt nur mit meinem Ding, wo dieses IEDP vorkommt. Ne? Also jetzt hat man den Brown Driver Briggs, das ist das Standard hebräische Lexikon, das Studenten sich kaufen. Im Deutschen wäre das Gesenius Buhl und im Hebräischen, im Englischen hatten wir das drin. Ne? Ich benutze das gerne fürs Hebräische, natürlich nicht für die Quellenscheider. Aber ihr merkt, es wurde so als gültig und wahr vorausgesetzt, dass du jetzt hier, hast du Vater und dann kommt Stellen. Und dann hat man hier Stellen genannt. Ja, und dann geht's weiter. Und dann hat man hier, wo dann die Bedeutung kommt, erstens Vater, dann zweitens von Gott. Und Vater wird benutzt von einem Individuellen, 1. Mose 2 und so weiter. Und dann gibt es das noch oft, mostly J-E-D, also Javist, Eloist, Deuteronomist. Da hat man jetzt den Gebrauch von Vater, da hat man ein Wort angeguckt. Wer gebraucht das so in dieser Form, in dieser Bedeutung? Der Jehovist, Eloist und der Deuteronomist. Dann gehen wir ein bisschen weiter. 1. Mose 50, 14, das ist der Jehovist. Und dann geht es ein bisschen weiter. Ja. Dann hat man hier Levitikus 18, diese Verse, das ist die Priesterschrift. Dann geht man weiter, dann hat man den Jehovist und den Eloist. Merkt ihr das? Das ganze Denken teilt diese vier Bücher, die fünf Bücher Mose auf diese Sachen auf. Und das geht weiter. Deswegen wollte ich so mal sagen, damit ich euch zeige, warum ist das überhaupt relevant, dass man sich Gedanken macht über Geschichte und Bibel. Es ist die Frage, welche Geschichte glaube ich? Glaube ich diese Geschichte, wo die erst im 9. Jahrhundert dann den Herrn angebetet haben, also sozusagen, oder diese Quellen, oder sehe ich das anders? Und deswegen, auf dem Hintergrund dessen, jetzt ein Blick, was sagt die Bibel, die Bibel selber? Und da halten wir inne und machen erstmal 10 Minuten Pause. Da kommen wir gleich zum Selbstzeugnis der Bibel.